Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene, und in dieser Hitze mit der gebotenen Kürze im Intro. Berenberg, was ist da eigentlich los? Die BaFin beruft gleich alle drei Geschäftsleiter ab, die Bank hatte. Iran-Banken, denen versetzt die BaFin einen schweren Schlag, wie der Kollege Neubacher herausgefunden hat. Wir sprechen über die Implikationen der Vorschläge der Rentenkommission. Da gibt es nämlich einen ganz interessanten Aspekt, dass der Staat jetzt schon zum zweiten Mal einen eigenen Billig-Asset-Manager bauen möchte. Wir sprechen über die geplatzte Fusion zwischen der PSD Rhein-Ruhr und der Sparda West und liefern Ihnen natürlich auch ein Update zum Thema Unicredit versus Commerzbank. Da gibt es einen sehr interessanten Aspekt, dass Andrea Orcel gesagt hat, er müsse die Commerzbank vermutlich aufsichtlich konsolidieren. Was steckt da dahinter? Sprechen wir auch drüber. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian, alles schön frisch und kühl bei dir?
Absolut nicht. Dachgeschosswohnung, du ahnst es, wie das bei den Temperaturen läuft. Da wacht man, sagt die Schlaftracking-App 25 Mal ungefähr auf pro Nacht. Hat einen gewissen Preis, oben unterm Dach zu wohnen. Schön hell, aber im Sommer leider sehr heiß.
Ja. Oh, dafür schöne Aussicht.
Ja, aber wird der Dynamik dieses Podcasts hier nicht im Wege stehen, zumal wir ja doch Dinge zu besprechen haben, die, ich weiß, Journalisten neigen zur Übertreibung, historische Dimensionen haben, oder?
Kann man schon sagen, wobei das nicht diese Woche war, sondern streng genommen Ende letzter Woche. Und zwar der Moment, an dem die BaFin die Führung der Berenbergbank abgesägt hat, muss man sagen, ne?
So ist es. Kühn, Mortlock, Riemer, alle drei weg. Das kennt man eigentlich nur von Banken, über die ein Moratorium verhängt worden ist oder die sich jahrelang querstellen, in einer riesigen Schieflage sind, aufgefangen werden müssen. Ist ja nach allem, was man hört, bei Berenberg nicht der Fall. Letztes Jahr soll nicht ganz so gut gelaufen sein. Abschluss liegt natürlich noch nicht vor, aber es hat ganz offensichtlich da auch zwischen Aufsicht und Führung massiv gekracht. Weil anders ist das ja nicht zu erklären.
Nee, mir fällt vergleichbar jetzt nur ein in jüngerer Zeit die VR-Bank bei Salzungen Schmalkalden. Da hat die BaFin in zwei Schritten Vorstand und Aufsichtsrat durch Sonderbeauftragte ersetzt. Jetzt in dem Fall nur Vorstand. Und siehe da, aus dem Aufsichtsrat kommt Hans-Walter Peters. Ex-Chef der Bank wird als
Sonderbeauftragter. Mit Anfang 70, ja, geht es wieder zurück, zumindest temporär, in die Führung der Bank als Sonderbeauftragter.
Und das finde ich ungewöhnlich, weil normalerweise nimmt doch die BaFin jemand von irgendwoher, also der natürlich materiell Experte ist, aber unverdächtig ist, dass er persönliche Interessen habe oder in der Bank vielleicht Vergangenheit habe. Also da gab es nur jetzt bei der VTB Europe, der Europatochter der russischen Bank, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Da ist ja auch die Führung abgesetzt worden und da war der Finanzvorstand Miro Sadru übrig geblieben, der dann mit dem Sonderbeauftragten die Bank liquidiert hat und später woanders Sonderbeauftragter wurde. Aber dass man einen dermaßen exponierten Vertreter einer Bank zum Sonderbeauftragten macht, das ist ein
Novum. Gut, man muss dazu sagen, er war ja Vorsitzender des Verwaltungsrats, der allerdings da auch nur beratende Funktion hatte bei Berenberg. Und der zweite Sonderbeauftragte ist ja jetzt Michael Horf, Ex-Degussa-Bank-Vorstand, war aber kurzfristig auch als Sonderbeauftragter in Düsseldorf-Neuss am Start. Ich glaube, mit so einer Berufung von Peters auch als Sonderbeauftragter drückt man auch aus, wir haben es immer noch hier mit einer feinen Privatbank zu tun, die sehr viel Geld in der Vermögensverwaltung macht. Und da muss an der Spitze dann schon jemand stehen, der, was ja hier auch passiert ist, dann am Sonntag mal ein großes Interview im Abendblatt gibt. Was ist denn überhaupt los?
Und dass sie wir sind noch hier auf Kurs.
Und ansonsten wäre das ja eine Entscheidung, die dermaßen in das operative Geschäft eingreift einer Bank. Ich meine, dessen ist sich die Aufsicht mit Sicherheit bewusst, dass man befürchten muss, dass die Bank da in ernsthafte Reputationsschwierigkeiten gerät. Aber ich meine, in ernsthaften Reputationsschwierigkeiten ist sie jetzt schon durch so eine Maßnahme, weil man auch, glaube ich, ganz klar sagen muss, diese komplette Führung, die hat sich ja verzockt. So eine Abberufung geht ja in aller Regel ein ganz langer, aufsichtlicher Dialog voraus. Gelbe Karten, Warnungen, Bitten um Stellungnahmen, Fristen. Und
Man kann, glaube ich, von außen sagen, die haben das nicht ernst genommen, dass ihnen das tatsächlich blühen könnte. Gibt es auch Recherchen von uns, die darauf hindeuten, was so die Tagesplanung von Herrn Riemer angeht, wann er den BaFin-Termin eingeschoben hat.
Vom Golfplatz
in Spanien. In der vergangenen Woche, genau, so zwischen Golfplatz in Spanien und London. Gucke ich mal bei der BaFin vorbei. Wenn es stimmt, es wurde nicht kommentiert, unser Recherchestand von Bärenberg. Da frage ich mir wirklich, wie krass kann man drauf sein, das nicht ernst zu nehmen, ja?
Ja. Wobei ja gerade in Braunschweig war das Beispiel mit Herrn Brinkmann, der hat sich nicht mit der Aufsicht angelegt, aber doch mit dem Aufsichtsrat und dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken und ist auch ziemlich schnöde abgesägt worden. Das hätte man ja, hätte ja nochmal Grund geben können, da ein bisschen vorsichtiger aufzutreten. Also man fragt sich, was, wie man auf das schmale Brett kommt, dass man gegen die Aufsicht ankommt. Also warum eigentlich?
Hat man in Schmalkalden ja auch gedacht. Ich glaube, die ersten Abberufungsverlangen der BaFin sind ja sogar formal gescheitert. Das lief ja über einige Jahre. Aber man weiß genau, wie sowas endet eigentlich. Und auch da gilt ja üblicherweise, dass die Finanzaufsicht, wenn sie sagt, Leute, ihr kriegt es nicht mehr hin, den Leuten noch die Gelegenheit zu einem freiwilligen Rückzug bietet und die Leute, im Zweifel kriegt man es dann gar nicht raus, dass die BaFin dahinter steht, weil es irgendeine Entscheidung gibt, dass es dann wirklich zu so einem Clash kommt, maximal ungewöhnlich. Jetzt eiern wir die ganze Zeit rum, was eigentlich die Gründe dafür sind. Die sind ja noch im Dunkeln, wenn man mal ehrlich ist. Probleme mit dem Jahresabschluss, Die Vivo hat einige Dinge genannt, Umbuchung liquider Mittel zwischen bankinternen Depots, auffällige Verkaufs-Rückkaufsgeschäfte. Aktienterminggeschäfte mit anschließendem Rückerwerb und auch gesellschaftliche Umstrukturierung rund um den Bau der neuen Unternehmenszentrale. Klingt alles sehr interessant, aber ob das wirklich in der Summe reicht, eine komplette Führung unisono abzusäbeln, krass eigentlich, total krass.
Ja, aber ist ja dann wie bei jeder Auseinandersetzung mit der Aufsicht, ist immer die Frage, was man daraus macht. Also man hätte ja vielleicht da einen Kompromiss oder vielleicht klein beigeben sollen am besten. Aber ich finde das schon ungewöhnlich, dass da ein Prüfer vier verschiedene Felder auftut, wo so in allen Fällen ein bisschen der Verdacht mitschwingt, die haben vielleicht ein bisschen die Bilanz schön wollen oder das Eigenkapital ein bisschen besser massieren wollen, besser aussehen lassen wollen, als es ist. Und es muss ja zumindest in der Summe in einem Ausmaß stattgefunden haben, das bilanzrelevant ist. Sonst hätte der Prüfer ja nicht den Finger gezogen und die Aufsicht da offensichtlich die Geduld verloren. Ne? Also man kann ja auch nicht da ohne Grenzen mit sich umspringen lassen. Das macht man dann mit einem Vorstand, der sagt, die Bilanz ist aber anders, als ihr das seht.
Ja, der Satz, die Formulierung, die mir da unweigerlich in den Kopf kam, das war diese Aufsicht mit Biss. Nach dem Wirecard-Skandal hat sich ja der damalige Finanzminister Scholz vorgestellt als zuständiger Minister für die BaFin, war ja noch vor seiner Zeit als Bundeskanzler, dass die Aufsicht Biss haben soll. Naja gut, das ist jetzt, glaube ich, mal eine Maßnahme. Da hat sie tatsächlich Biss gezeigt. Und da ist Bärenberg jetzt das Opfer, aber ich glaube, der Schuss, der wird wohl deutschlandweit gehört werden, weil das ist das, was einem blüht und was natürlich dann auch ein maximales Problem für die Bank und die Reputation ist. Und ich glaube, da werden sich künftig die Leute, nachdem sie die Nachricht jetzt vernommen haben, dreimal überlegen, vielleicht Hardball mit der Aufsicht zu spielen, was deren Forderungen und Vorstellungen angeht. Hat
generalpräventiven Charakter, wobei man sagen muss, die Mitteilung kam ja von Bärenberg. Also BaFin hat ja offensichtlich dann Bärenberg den Vortritt gelassen, das der Öffentlichkeit so zu verpacken, dass nicht die ganzen Kunden wegrennen dann. Ne?
Ja, aber tatsächlich, wenn unsere Recherchen so stimmen, dann ist man da einigermaßen aus dem Bett gefallen in der vergangenen Woche, als man diese Geschichte von der BaFin entsprechend mitgeteilt bekommen hat.
So ist es.
Wird natürlich jetzt auch spannend, wie es mit Bärenberg weitergeht. Also nach draußen visibel war ja immer einer der dreien Hendrik Riemer. Und da wusste man ja, der hat auch den Umbau des ganzen Geschäfts eigentlich früher noch Hand in Hand mit Peters vorangetrieben, hat die Bank sehr stark dealorientiert ausgerichtet und wir haben hier auch im Podcast öfter schon drüber gesprochen, war natürlich Führungskraft alter Schule, sehr viel unterwegs auf Golfplätzen, wie man auch immer wieder hörten und das wunderte mich in dem Zusammenhang gar nicht. Der Plan von letzter Woche hat aber auch ja eine Ansage gemacht von wegen Homeoffice, das lassen wir mal schön, wir gehen alle wieder ins Büro 5 Tage die Woche und es gibt ein paar Notfalltage, da wird es jetzt natürlich auch spannend, da entsteht ja ein Vakuum plötzlich in dieser Bank. Was wird da jetzt eigentlich draus? Ja? Atmen die jetzt alle durch oder fallen die jetzt auseinander, weil da so ein Element weggefallen ist? bin ich gespannt, wie das weitergeht, ja.
Ja, die Frage ist ja, ob, also die waren ja, ist ja auch sehr sympathisch. Also Bärenberg ist ja immer gegen Strom geschwommen, ne? Sind nach London gegangen, haben da eine Präsenz aufgebaut, sind in die USA gegangen. Gut, haben andere Banken haben das auch vor ihnen schon nicht geschafft in den USA.
Haben eine riesen Asset Manage Offensive gestartet.
Aber noch nie so eine kleine Bank oder eine Bank, die vorher eine Privatbank war. Und vielleicht muss man die dann in Teilen auch so führen, wie Riemer das gemacht hat. Und dann, wenn das stimmt, dann ist die Frage, wer kann das dann, ne?
Ja.
So weitermachen.
Ne? Wir haben ja schon gelesen, die Nachfolgesuche für die Sonderbeauftragten läuft bereits und da dürfen wir gespannt sein, da fangen wir jetzt nicht an zu spekulieren, aber das ist natürlich ein spannender Posten, der dazu vergeben ist in der deutschen Privatbankenszene.
Ja. Absolut.
Ja, lass uns doch in der Abteilung Blaulicht mal bleiben. Du hast einen schönen Scoop gehabt zum Thema Iran-Banken und das passt ja auch wunderbar in das Thema Aufsicht mit BIS, weil da die BaFin zur Grätsche bei den Iran-Banken in Deutschland angesetzt hat. Man kann schon sagen, verständlicherweise in der politischen Gemengelage, aber erzähl doch, was da passiert ist.
Ja, es hatte sich ein bisschen angedeutet. Die BaFin hatte 2 der 6 Deutschland-Ablegern iranischer Banken schon vor längerer Zeit in Aussicht gestellt, dass sie da sich Gedanken über die Lizenz macht. Aber jetzt ist es halt soweit und auf der Website der Bank Sadarat wird darüber informiert, ab sofort sind alle Bankgeschäfte eingestellt, weil die BaFin eben die Lizenz entzogen hat. Bank Sadarat war zuletzt noch in der Unternehmensdatenbank der BaFin mit einer Lizenz vermerkt. Das heißt, die BaFin hat den Entzug noch nicht öffentlich gemacht. Die Vermutung liegt da nahe, dass da noch gerichtliche Auseinandersetzungen stattfinden vom Verwaltungsgericht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Argumentation der Aufsicht so, dass wenn man Geschäftsleiter ist für eine Bank, die eigentlich auf Sanktionen, die sanktioniert ist, dann ist man per se eigentlich ungeeignet. Und begründet wird das auch mit dem Snapback-Mechanismus, also der Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen den Iran auf europäischer Ebene. Und da bin ich mal gespannt, beziehungsweise würde mich wundern, wenn dann ein deutsches Verwaltungsgericht sagen würde, der ganze europäische Sanktionsrahmen bringt eigentlich nichts, ist ungerechtfertigt und deswegen ist der Lizenzentzug unrechtmäßig. Also kurz gesagt, ich gehe mal davon aus, dass das vor Gericht Bestand haben wird, die Maßnahme der BaFin. Und dabei dürfte es nicht bleiben, weil bei einer zweiten Bank, der Bank SEPA Iran, ist man noch nicht ganz so weit, aber da ist auch schon der Entzug der Bankaufsicht in Aussicht gestellt worden. Da gab es auch einen Bescheidentwurf über den Lizenzentzug und da hängt es wohl auch noch im Verwaltungsverfahren, aber könnte sein oder dürfte sein, dass dann über kurz oder lang auch bekannt wird. Und dann haben wir noch, das war eigentlich die eigentliche Überraschung für mich, wir haben noch einen dritten Fall, das ist nämlich der Fall der Europäisch-Iranischen Handelsbank. Da hat die BaFin den kompletten Aufsichtsrat ausgewechselt, also nicht wie bei Bernd der Vorstand, sondern den kompletten Aufsichtsrat und mit neuen Leuten besetzt unter Leitung von Dirk Auerbach, der ja mittlerweile auch als
einige Mandate kommen zusammen bei dem
Problemlöser in besonders heiklen Fällen bekannt ist. Also da zieht die BaFin schon ziemlich durch.
Ja. Was machen die überhaupt für Geschäfte, diese iranischen Banken? Ist das Außenhandelsfinanzierung klassisch zwischen Iran und Deutschland?
Ja.
Fällt mir immer schwer, mir vorzustellen. Du bist da tiefer drin.
Meistens. Zahlungsverkehr, Außenhandelsfinanzierung, Firmenkundengeschäft, dann mit iranischen Kunden oder mit deutschen Kunden und teilweise auch Private Banking Angebot, wobei man da einschränken muss. So viel Geschäft ist das dann auch nicht. Also die, wir haben 6 deutsche Ableger von iranischen Banken in Deutschland. Die Europäisch-Iranische Handelsbank ist die größte mit 1,8 Milliarden Bilanzsumme und die anderen sind bei 500 Millionen und das hat zuletzt eher noch abgenommen, weil die Aufsicht da auch nicht so richtig mitspielt. Also wir haben zum Beispiel im Fall von einer anderen Bank, die Saman Bank, die wartet seit 3 Jahren darauf, dass man überhaupt nicht immer an den Start gehen kann, weil die Bundesbank ja kein Geschäftskonto einrichtet. Und dann ist natürlich auch schwer durchzustarten.
Ja.
Also keine einfachen Zeiten für die Iran-Banken.
Liegt ja irgendwo nah. Also ernsthaft, ja. wenn man sich in solchen kriegerischen Auseinandersetzungen befindet, wenn es Embargos gibt, wenn es Sanktionen gibt, ist natürlich klar, Geschäftsbetrieb einfach wahnsinnig herausfordernd, ja. Totale Binsenweisheit letztendlich. Die sitzen alle in Frankfurt hier, oder?
Nein, zum Teil auch in Hamburg.
Ja?
Ja. Oder Frankfurt und Hamburg und eine auch in München. Aber die meisten in Frankfurt und Hamburg.
Okay. Ja, lass uns die Blaulichtabteilung dann mal verlassen und über positivere Dinge reden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Bernd, aber ich war doch wirklich bass erstaunt, dass da sehr weitreichende Vorschläge von der Rentenkommission vorgelegt worden sind und dass es sehr viel zustimmendes Nicken gab von Seiten, wo man es möglicherweise gar nicht erwartet hätte. Es soll ja jetzt beispielsweise auch eine Pflichtsäule für den Kapitalmarkt eingeführt werden in der staatlichen Rente, wo es dann heißt, 1% zahlen die Arbeitnehmer, 1% der Arbeitgeber. Und da schaute ich da Heute-Journal letzte Woche und der Arbeitgeberpräsident sagt, ja, ja, gute Idee, das zahlen wir dann schon, das Prozent.
BDI-Präsident Leibinger auch, alle Kreide gefressen.
Und auch überraschend, dass es so funktionieren kann,
ja, oder? Und auch die Koalitionsparteien selber, ne, wo so der Tenor direkt vorne hingestellt
gewillt,
wird.
Das durchzuziehen.
Das schnüren wir jetzt nicht auf, das gibt es nur im Paket. Also da ist, ja, vielleicht hat ja der Erfolg rechtsextremer Parteien, AfD auch da seine Wirkung getan, dass die Politik jetzt
mal das versucht, sich zusammenzuhalten. Das müssen wir mal durchziehen. Wir sind ja nicht im Polit-Podcast, der das Ganze jetzt mal in Sachen Machbarkeit und ökonomische Dimension durchrechnet. Das können andere besser. Wir haben ja eher einen Blick auf Banken, Broker, Fintechs und die zugehörigen Asset Manager. Und da fand ich natürlich sehr interessant, dass diese genannte staatliche Säule jetzt tatsächlich ergänzt werden soll. 2% des Einkommens sollen da künftig in ein Kapitalmarktprodukt fließen. Und das ist ja schon eine ganz interessante Geschichte, weil da mutmaßlich der Staat an den Start gehen soll. Also es soll auch privatwirtschaftliche Alternativen geben, die man wohl wählen kann, aber das Standardprodukt soll staatlich werden. Bei der Riester-Reform hieß es ja, wir machen da jetzt auch ein Staatsprodukt, ja, und führen einen Kostendeckel ein. Und hier wiederholt sich das genauso. Man führt in der staatlichen Säule ein Staatsprodukt ein, letztendlich wird vom Staat verwaltet, Kenfo, Atomfonds, wer auch immer das letztendlich macht und sagt, na, privatwirtschaftliche Alternativen, ja, möglichst begrenzte Anzahl, Zitat, zertifizierter Fonds und das Ganze auch mit einem Kostendeckel von 0,1%. Also das ist schon, auch wenn es da viel Applaus gibt, ein ganz schönes Ding, weil der Staat sich da mit der Kapitalrente eigentlich einen Billig-Asset-Manager baut, Riesenskaleneffekte, weil man ja mutmaßlich 30, 35, 40 Milliarden Euro da jährlich einnehmen und anlegen wird und sperrt jetzt in dem Sinne den privaten Markt nicht aus, könnte allerdings schon auf eine preisliche Kannibalisierung hinauslaufen. Also wenn ich jetzt ein gefördertes Altersvorsorgedepot vom Staat habe, mir verwalten lasse und auch noch einen Teil meiner gesetzlichen Rente vom Staat verwaltet in den Aktienmarkt fließen. Also das ist vielleicht dann meine Motivation. Ich muss was reißen und muss ungefördert noch 50, 100, 200 Euro in den Vorsparplan reinlegen, nicht mehr ganz so hoch ist. Das ist die eine Sache. Und Leute bekommen ja auch damit vor Augen geführt, Mensch, es muss für 0,1% Kostendeckel gehen als private Alternative. Das ist jetzt, wir haben ja oft über den Anachronismus hoher Gebühren bei den Dekas und Unions geredet, schon mal ein Wort, wie ich
finde. Da gibt es dann nochmal Druck, ne? Zumal der Kenfo ja auch gut performt, ne? Knapp 5% jährlich seit seiner Auflage, das bei geringen Gebühren, das muss dann vielleicht ein privater Anbieter auch erstmal darstellen können.
Also das alles ist für margenstarke aktive Fonds unmöglich abzubilden, also weder, worüber wir gesprochen haben, in der Riester-Alternative künftig, noch in der Alternative, die jetzt hier zur staatlichen Säule gebaut wird. Also gewinnen können da eigentlich nur die hochskalierten Passivanbieter und das vermutlich auch zu Margen, die sonst kaum ein Geschäftsmodell tragen. Ich hatte auch vergangene Woche ein schönes Hintergrundgespräch, wo es hieß, also alle finden zwar dieses Altersvorsorgedepot total toll, aber ihm konnte noch keiner eine Rechnung aufmachen, wie man damit auch nur einen Cent verdient, ja, bei den üblichen Gebühren und dem ganzen Drum und Dran.
Aber vielleicht sind ja auch die Bürger die Gewinner, ne? Weil wenn der Kenfo seine Performance mit Private Equity Anlagen darstellen kann, unter anderem, dann ist es ja zumindest mittelbar ein Weg für die Normalbürger, da auch dran zu partizipieren, ohne komplizierte Konstrukte, die vielleicht sowieso nicht so fliegen wie geplant, ne?
Wir jammern ja gerne über mangelnde Reformen und es muss sich was tun. Wenn man sich hier mal anschaut, in welchem Tempo man jetzt reingeschleudert worden ist, dass die Riester-Reform steht und dass man jetzt hier eine Riesenrentenreform auch auf der staatlichen Säule veranstaltet, ist schon einigermaßen allerhand, was da läuft. Jetzt haben wir über die Versicherer gar nicht gesprochen. Die sind natürlich relativer Verlierer beim Altersvorsorgedepot und natürlich auch jetzt hier wieder bei den Vorschlägen der Rentenkommission, weil auch da gilt, mein Versicherungsvorsorgetrieb, der sinkt möglicherweise in kleine Stückchen, wenn ich wieder mehr Vertrauen in die staatliche Rente und deren zum kleinen Teil ja kapitalgedeckten Geschichten fasse. Dafür kriegen sie möglicherweise eine Reform der betrieblichen Altersvorsorge, möglicherweise sogar ein Pflichtangebot. Also da gewinnt irgendwo jeder ein kleines bisschen irgendwie. Ich glaube, der einzige Verlierer sind richtig teure, aktive Asset Manager. Alle anderen bekommen hier ein bisschen was vom Kuchen ab, ja.
Aber möglicherweise ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil man muss ja erstmal warten, ob es dann auch so kommt, wie es jetzt erstmal ja. sich vermeintlich schnell und gut anlässt. Ne? Also muss erst glauben dann, wenn es wirklich realisiert worden ist. Ja,
also außer den üblichen Reflexen, insbesondere von der ganz linken Seite, fand ich das jetzt aber alles sehr, sehr, habe ich sehr viel ja. zustimmendes Nicken vernommen eigentlich rund um diese Rentenkommissionsentwürfe.
Erstaunlich hoher Konsens, dass ich was tun sollte, ja.
Ja. Gut, lass uns auch über die anderen Themen reden, die uns diese Woche beschäftigt haben. Du hast über eine recht spannende Geschichte berichtet, und zwar wollten sich ja zwei genossenschaftliche Institute in Nordrhein-Westfalen zusammentun, zwei recht große, und zwar die PSD Rhein-Ruhr und die Sparda Bank West. Aber ganz kurz vor der entscheidenden Mitgliederversammlung hat man jetzt gesagt, das lassen wir lieber mal, ja?
Ja, lustige Geschichte. Weil diese Woche waren ja die Vertreterversammlungen beider Institute und wenige Tage zuvor stellt man fest, dass man sich in strategischen Fragen uneins ist und wurde halt teilweise rumgereicht als Begründung, dass bankinterne Modelle eines der Partners, also verschiedene Arten der Risikoberechnung dem entgegengestanden hätten oder sogar Sponsorverträge als Stadionsponsoren, aber das sind ja Sachen, die weiß man im Idealfall schon vorher, zumal bei ja. der Banken betont hatten, sie stehen schon seit längerer Zeit im freundschaftlichen Austausch. Mhm. Und ja, das ist jetzt eine interessante Konstellation, zumal die PSD-Bank Rhein-Ruhr in dem Sektor der PSD-Banken noch relativ gut dasteht. Also mhm. auch gar nicht so den Druck hat, dass sie jetzt auf Teufel komm raus forcieren muss, egal mit wem. Die hatte 24 hatte sie hier Betriebsergebnis vor Bewertung von 56 Basispunkten. Das ist gut. Andere haben ja dreistellige Aufwandsquoten. Und das heißt auch wieder, dass es für den Verband besonders bitter gewesen wäre, wenn die PSD-Bank Rhein-Ruhr ausgeschieden wäre. Ja, das mag vielleicht auch nochmal Druck erzeugt haben, wenn man das Bewusstsein hat, wenn wir hier gehen, dann ziehen wir der ganzen Bankengruppe den Stecker.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil als das verkündet worden ist, so nach dem Motto, wir werden vermutlich zusammengehen, da vernahm ich im Umfeld der Genossenschaftsbanken, wie es so schön hieß, ah ja, also wenn die PSD-Banken Rhein-Ruhr auch noch preisgeben, relativ ja. große, profitable PSD-Bank, die jetzt nicht aus Notfallgründen in irgendeine Fusion flüchten muss, wie will man denn da den Laden überhaupt noch zusammenhalten? Ich meine, PSD-Bank genau. Westfalen-Lippe, PSD-Bank Berlin-Brandenburg, PSD-Bank Hessen-Thüringen mhm. haben sich alle aus unterschiedlichen Gründen ja. verabschiedet in Fusionen Koblenz. Zu anderen Koblenz, genau.
München ist so, angezählt.
Wenn dann die großen Starken auch noch weg ist, also welchen Grund hat man dann überhaupt noch den Verband, den Laden zusammenzuhalten? Und kurz nach ja. der Verkündung hatte ja der PSD-Verbandschef auch auf LinkedIn geschrieben gehabt, naja, das ist halt so der Weg, ja. Also entweder aus eigener Stärke oder Fusion, da sind wir offen, mhm. so sinngemäß. Da hat man schon gedacht, wow, also richtig den Laden zusammenhalten, das bekommen sie offenbar nicht hin. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eine Rolle gespielt hat, ob man sich vielleicht besonnen hat, was man da auch dem Verband antut. Glaube ich nicht, dass es fundamental eine Rolle gespielt hat. Aber auf alle Fälle ist es für die Gesamtheit der PSD-Banken, glaube ich, ganz gut, dass das Ding gescheitert ist. Weil ohne Rhein-Ruhr wäre es dann echt langsam ja. schwierig geworden. Ja.
Also für den Verband ist gut, weil ohne wären natürlich auch, ich meine, PSD-Bank Rhein-Ruhr ist die zweitgrößte mit 4,5 Milliarden Bilanzsumme. Mhm. Dann wäre natürlich der Apparat, den man dann im Verband unterhält, mit seinen Kosten nochmal auf noch weniger Institute umgelegt worden. Und dann hätte man sich vielleicht dann irgendwann auch die Sinnfrage stellen ja. müssen oder die Banken hätten diese Frage gestellt. Andererseits spricht es natürlich für die PSD-Bank Rhein-Ruhr, dass sie da sich ja. Gedanken macht, wie sie, welche Rolle sie da bei Fusionen spielt, solange es ihr noch gut geht. Ne?
Ja.
Und letztendlich waren es wohl, wie so oft bei Fusionen, auch ja ein Stück Eitelkeit bzw. Anspruchsdenken. Also ja. man hat da sich nicht so einigen können und von Seiten der PSD-Bank ja. wurde wohl dann die Vorstellung der Sparda-Bank als recht weitgehend empfunden. Aber das ist ja alles relativ. Die Sparda-Bank ist dreimal so groß. Ja, sie war jetzt nun letztes Jahr nicht ganz so profitabel wie die PSD-Bank Rhein-Ruhr, hatte 37 Basispunkte Ergebnis vor Bewertung, gab aber auch Sonderlasten. Jetzt müssen beide Seiten mal gucken, wie es weitergehen soll.
Die Sparda West ist ja ganz extrem abhängig von der privaten Baufinanzierung. Ja? Die steht ja in ihrem ganzen Geschäftsmodell extrem auf diesem Bein. Und das sind natürlich Geschichten, wo man sich auch mal den privaten Baufi-Markt die nächsten 3, 4, 5 Jahre anschaut. Die Margenzertrümmerung, die da läuft, ja. über Plattformen, über Instant-Baufi und dem ganzen Drum und Dran. Das wird, glaube ich, für nicht nur für die Sparda West, für ganz viele kleine Genossenschaftsbanken und Sparkassen, die Sparda West ist ja gar nicht klein, aber für alle Banken aus den Verbünden, die ganz stark mit einem Bein auf der privaten Baufee stehen, muss man schauen, wie man den Markt in den nächsten 3-4 Jahren überhaupt einigermaßen verteidigt bekommt, wie man überhaupt das Kreditbuch verteidigt bekommt, das ja in den Boomjahren aufgebaut worden ist hauptsächlich. Und wo jetzt einfach sehr viel Prolongation läuft, aber nicht mehr allzu viel Neugeschäft. Wegen Zinsen, wegen Inflation, wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten etc. Ja.
Dieser Tage kam gerade der Abschluss raus von der Sparda Bank West. Sie haben zumindest bei der Kostenseite soll es jetzt runtergehen, weil ja die Migration zu Atruvia im Kernbankensystem ist gelungen. Also dürfte dann zumindest von der Ertragskraft in diesem Jahr besser aussehen als im letzten.
Ja, letztes Thema. Wir werden auch diese Woche nicht ganz Commerzbank Unicredit frei sein. Das verlängerte Übernahmeangebot läuft. Ich glaube, man verhakt sich da weiter. Eigentlich ist die Annahmequote mit 12,5% so hoch, dass die Unicredit jetzt bei über 40% steht in unstrittigen Aktien, ohne das Gedöns aus Derivaten. Da sagt die Commerzbank weiterhin, das sind Bankgeschäfte, institutionelle Anleger, Privatanleger höchstens 1-2%. Haben ihre Aktien angedient. Es gab aber ja noch eine andere, muss sagen, etwas für Feinschmecker, andere Kleinigkeit, dass Andrea Orcel auf einer Mediobanker-Konferenz in Mailand gesagt hat, also, dass wir aufsichtlich konsolidiert werden von der EZB, das ist schon ziemlich wahrscheinlich. Also wir rechnen eher damit, dass das passiert, egal wie das jetzt weiterläuft, als dass das nicht passiert. Bernd, ist was für Feinschmecker, aber dass die Unicredit aufsichtlich konsolidieren muss, ist auch was, was für den Übernahmekampf, glaube ich, ganz interessant
ja,
ist.
Ja, also finde ich nicht, dass es für Feinschmecker ist, weil es ja heißt, dass Unicredit von vornherein damit rechnet und das auch wuppen will und es kaum zu erwarten ist, dass man da nach einer aufsichtlichen Konsolidierung wieder entflechten
wird. Muss man kurz mal erklären, was das bedeutet. Das bedeutet nichts anderes, als dass, obwohl die Unicredit noch nicht bilanziell bei der Mehrheit ist und voll konsolidieren muss, sondern die EZB auch schon mal bei 40, 41, 42% sagen kann, wisst ihr was, wir betrachten euch jetzt mal als eine Einheit, ja, als eine Institutsgruppe und eure Pläne postmortem und die Kapitalzuschläge, die wir verhangen und alles, was so mit Risiko zu tun hat, da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass ihr bereits eine Einheit seid, weil so schnell kann man sich ja nicht entflechten. Und das bedeutet natürlich sehr viel mehr Dokumentationsarbeit für die Unicredit, möglicherweise auch ein paar Kapitalzuschläge. Ob es von vornherein allkalkuliert ist, wissen wir nicht. In den Angebotsunterlagen zur Kapitalerhöhung stand das als, naja, mehr oder minder Gefahr schon drin. Das könnte so kommen. Aber ganz offen, bei Orcel weiß man ja auch nicht, sagt er das jetzt, um zu pokern?
Das stimmt.
Weil, wenn man davon ausgeht, sie müssen es aufsichtlich konsolidieren, dann hat man schon die ganze Arbeit damit, dann ist der Griff zur Macht, zur Mehrheit, zur tatsächlichen Kontrolle vielleicht ein bisschen leichter und der Weg ein bisschen kürzer als vorher, weil wenn ich die ganze Arbeit habe, hätte ich schon ganz gerne auch die zugehörige Kontrolle und nicht nur die ganze Arbeit, aber nicht die Kontrolle über die Commerzbank. Vielleicht hat er es aber auch nur gesagt, damit genau wir im nicht, dass wir im Podcast drüber quatschen, aber dass diese Wahrnehmung am Markt da draußen ist. Die Unicredit geht schon davon aus, aufsichtliche Konsolidierung vollziehen zu müssen. Das könnte ja die Hoffnungslosigkeit auf Seiten der Commerzbank noch mal ein klein wenig erhöhen, dass man aus der Geschichte nicht mehr rauskommt.
Ja, wäre das dann nur der Fall, wenn die EZB es tatsächlich entscheidet, dass es so kommen muss.
Haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich wiederhole noch mal meine Theorie von letzter Woche. Ich glaube, die Brücke, die jetzt gerade ein Stückchen gebaut werden soll von beiden Seiten, die wird über die Prämie laufen. Lege ich noch einen Schnaps drauf, 10-15% auf das Übernahmeangebot und auf den Aktienkurs jetzt letztendlich der Commerzbank, die ja schon nicht mehr weit vor 40 steht oder nicht. Vielleicht geht die Commerzbank über die Brücke drüber, vielleicht lässt sie die Unicredit runter, vielleicht nicht. Schauen wir mal, aber das ist im Moment im Street Talk hier, wie es in Frankfurt heißt, gestern auch wieder einen spannenden Lunchempfang dazu gehabt. Ist das die Variante, an die, glaube ich, jetzt ganz viele Leute glauben? Die Sache ist, klingt für sie durch und jetzt müssen sie aber sich irgendwie einigen und mal diese Kesselflickerei einstellen. Ja.
Historischer Fall eigentlich, ne? Gab es aber schon mal zwei Jahre lang irgendwie Fusion in Salami?
Nee, gab es nicht. Aber es gibt ja auch wenige Verlierer. Ja? Beschäftigungsgarantien möglicherweise, Aktienkurse laufen. Gibt jetzt nicht allzu viele Verlierer im Moment, oder? Haben wir schon oft drüber gesprochen.
Die Beschäftigten, die dann ihre Stelle verlieren. Ne?
Also Sicht, ne? Klar, also Verlierer gibt es natürlich im Sinne von, dass die Commerzbank jetzt, selbst wenn sie eigenständig bleibt, noch stärker auf die Kosten achten. Haben wir auch letzte Woche im Zusammenhang mit Neosphere drüber gesprochen. Aber das große Gesamtbild verglichen jetzt mit der Commerzbank in dem Zustand, in dem sie im Spätsommer 24 war, mit einem Aktienkurs von gut 12 Euro, hat sich doch eine ganze Menge verändert.
Für die Aktionäre ist okay, ja.
Wie es so schön heißt, letztendlich mit so einer stabilen, profitableren Bank hast du natürlich auch, egal wie das ausgeht, sollte mal eine Krise über uns reinbrechen, eine viel höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, als das, glaube ich, vor 2 Jahren der Fall war.
Ja, ich will die Veranstaltung hier nicht in die Länge ziehen, aber ich weiß ja nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber wenn ich als
Bankgeschäftsmodell
der Commerzbank 21% Rendite ausgebe, da frage ich mich, wie lange die Bank stabil ist. Also frage ich mich erstmal, ob man mit dem Modell nachhaltig 21% Eigenkapitalrendite erzielen kann. Und wenn man es kann, kurze Weile, welche Sachen dann auf der Strecke bleiben. Ja? Ob man dann Kunden rigoros aussortiert oder woanders vielleicht mehr Risiko geht, um diese Rendite zu erreichen.
Also ich glaube, die 21% sind ja auch ganz stark eine Funktion von der Zinswende und von der Zinslage, die wir haben. Und da wissen wir ja genau, dass die Commerzbank, genau, die hat ja sehr, sehr viele Einlagen, dass die Commerzbank ja auch über ihr Replikationsportfolio einen Teil der Gewinne, die man vielleicht schon 24, 25 hätte machen können, nach vorne rollt, mehr oder minder. Und ich glaube, wenn die Effekte auslaufen, 2030, dann muss man in der Tat mal neu nachdenken. Dann weiß ich nicht, ob das tatsächlich mit dem Geschäftsmodell in der Struktur, die sie jetzt hat, auch weit über 2030 hinaus machbar ist. Ich glaube, da steckt immer noch Rüberretten der Zinswende drin. Aber wie die Zinswelt, die Provisionswelt und die Geopolitik im Jahr 2030 aussieht, ich glaube, die Prognose kann man sich auch schenken eigentlich, wie es dann weitergeht.
Zumindest können wir prognostizieren, dass das derzeitige Commerzbankmanagement vermutlich dann nicht mehr darüber wird entscheiden müssen.
Vermutlich. Bernd, ich sag dir vielen Dank für diese Woche.
Ich habe zu danken. Tschö.
Ciao. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com